Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir werden reden.
Wir reden über Fußball.
Ja, wir reden über Fußball und zwar mit Michael Zerr.
Derbysieger, hey.
So Podcast,
der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des So Podcast, wir melden uns zurück. Nach einer kurzen Osterpause. Und ja, ihr habt schon gehört, wir haben heute den Derby-Sieger des vergangenen Wochenendes zu Gast aus der Fußball-Landesliga in Teil 4 unserer Gesprächsreihe mit den Trainern der hiesigen Fußball-Landesligisten, nämlich den Trainer des MTV Treubund, Michael Zerr, der sich bei diesem Verein und nicht nur dort schon in den vergangenen Jahren große Meriten erworben hat und hier tatsächlich sitzt als 3:0 Derby-Sieger in der Landesliga gegen den TSV Bardowick. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Ja, Michael, bevor wir dann tatsächlich auf den MTV, auf die Entwicklung, auf das, was gewesen ist, auf das, was vielleicht kommt oder kommen wird, zu sprechen kommen, sag doch mal ein bisschen was zu deiner Person, zu deinen Wurzeln, zu deinen sportlichen Wurzeln, zu deinen persönlichen Wurzeln. Wie hat alles begonnen und wo stammst du her, etc.?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Also, gerne.
Ich bin Jahrgang 68. Auch. Bin also, genau.
Sind ein Alter. Alle 68er.
Alle 68er, eine schöne Runde, ja.
Ja, Jahrgang 68. Bin geboren in Oranienburg, also in der ehemaligen DDR und habe eigentlich dort auch den Großteil meiner Jugend verbracht. Bin also 1996, glaube war es, dann nach Niedersachsen gezogen, aus beruflichen Gründen. Arbeite mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in einer Eiscremefabrik in Uelzen bei der Neste, also Nestle Schöller. 2006 ist das ja umfirmiert worden zu Froneri.
Was machst du da, wenn ich fragen darf?
Ich bin dort in der Verwaltung und bin dort verantwortlich für, also habe eine Backoffice-Tätigkeit, bin dort verantwortlich für einen Teil des Fertigungsreportings, Stammdaten und auch Planung.
Das heißt, kein Eistester, du weißt also nicht, wenn neue Sorten rauskommen, dass du mal testen darfst oder irgendwie, oder kriegt ihr da was?
Also ich kenne schon die neuen Sorten.
Ja? Okay. Gibt es was Gutes, was rauskommt?
Ja, also was Leckeres? Ich glaube, das, was man kennt, das ist das Bum-Bum-Eis. Das lieben, glaube ich, alle Eltern, wenn es im Auto dann quer über den
Rücksitz wollte ich gerade sagen. Schön über die Sitze geht, genau.
Und die Marken, die wir so herstellen, sind halt Nui, also das Nui-Eis. Mövenpick wird in Uelzen hergestellt. Oh, okay. Also diese 850, 900 Milliliter Dosen, die werden halt exklusiv in Uelzen hergestellt. Also schon ein großes Portfolio an wirklich guten Eiscremesorten.
Oh, okay. Sehr schön. Das heißt, du bist beruflich in den hier nach Uelzen gekommen und
genau.
Und fußballerisch hast du auch schon früh angefangen in Oranienburg als Kicker oder hattest du eine andere Sportliebe?
Ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe, glaube ich, in meiner Jugend alles Mögliche ausprobiert und das hat mir dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen dabei geholfen, so meine Orientierung zu finden. Das war nicht der Fußball, das war der Handball. Also ich habe viele Jahre, also bis zu meinem 24. Lebensjahr, aktiv Handball gespielt.
Und welche Position?
Oberliga, Regionalliga.
Wow. Okay.
Mein Verein war eben zu ehemaligen Zeiten Dynamo Oranienburg. Oranienburg damals als Landesleistungsstützpunkt, noch angeschlossen an die KJS in Berlin.
Kinder- und Jugendsportschule.
Ja, genau, vielleicht Kinder- und Jugendsportschule. Und auf welcher Position hast du gebracht?
Ja,
genau. Also meine Position war am Anfang die des Rechtsaußen. So, jetzt bin ich aber kein Linkshänder, sondern also eher Rechtshänder.
Okay.
Das heißt, dadurch bin ich eigentlich auch aufgefallen, weil die Bewegung für einen Rechtshänder, der immer eher zur Hand geht.
Zur Hand, du musst so quer in der Luft liegen, damit du überhaupt einen Winkel kriegst, um
genau,
Tor
werfen zu können. Das ist halt als Rechtsaußen eher schwierig.
Ja.
Aber ich glaube, ich bin halt immer aufgefallen durch ein großes Bewegungsgeschick. Und am Ende war es dann eben so, dass über die Position dann eben auch Trainer auf mich aufmerksam geworden sind. Und ich halt das vielleicht auch das große Privileg hatte, meine Jugend dann eben auch im Leistungshandball zu verbringen. Ich habe dann später auf eine andere Position umgeschult, links außen beziehungsweise zentral, Aufbau Mitte, am Kreis dann auch nochmal beim TuS Bodenteich. Das war dann nämlich auch meine erste Station, als ich hier rüber kam. Ich bin dann noch ein halbes Jahr lang, eigentlich auch verrückt, aber ein halbes Jahr lang gependelt von in der Nähe Uelzen, Soltendiek nannte sich der Ort. Da sind wir dann hingezogen von Soltendiek nach Oranienburg zum Training. Zweimal in der Woche bei meinen Eltern geschlafen, dann zur Arbeit gefahren.
Das einfach um die Saison. Drei Stunden oder wie viel?
Ja, gut. Ja. Boah, drei Stunden.
Das ist ja ein Ritt jedes Mal gewesen.
Einfach um die Saison noch zu Ende zu machen. Gut, und dann habe ich mich einfach auch dafür entschieden, beim TuS Bodenteich, weil das so die unmittelbare Nachbarschaft war, beim TuS Bodenteich weiter Handball zu spielen. Und da haben wir es dann halt auch geschafft, ich glaube, innerhalb von den zwei Jahren auch zwei Klassen zu erspielen. Das war ja dann die Heide-Wendland-Liga, glaube war das.
Damals hieß es noch so, ja, genau.
Und ja, irgendwann, wie es dann auch so ist, ich war nie groß verletzt, aber mich hat es dann in einem Spiel, das war kurz vor Weihnachten, im Spiel gegen Klenze, so zerrissen, dass mir der Schienbeinkopf gebrochen ist.
Wow.
Aber da muss ich auch sagen, selber schuld.
Weil also nicht kein Klänzer, den du jetzt noch verfluchst, dass er dich...
Ihr müsst euch vorstellen, die Halle ist voll. Das ist ja immer eine besondere...
Naja, ist ja so ein Derby,
Die Halle ist voll und das war ein Tempo-Gegenstoß. Und arrogant, wie man ist, weil man ja selber auch so eine gewisse Motivation in sich trägt, aber auch eine Arroganz. Naja, diesen Konter dann eben ausgespielt und... bei circa 10 Meter, 9 Meter abgesprungen, mich in der Luft einmal gedreht.
Nein!
Ich wollte eben noch sagen, du hast bestimmt den eingesprungenen Rittberger gemacht.
Genau, das ist nicht dein Ernst, Micha.
Doch, das Tor gemacht, aber
dann nie wieder.
Mit dem linken Fuß aufgekommen, der Oberkörper hat weitergedreht und dann hat es einmal richtig knack gemacht. Gekracht. Und der Fuß stand tatsächlich um 90 Grad verdreht dann vom Knie weg. So, und das war dann... am Ende dann in der Konsequenz auch für mich so die Entscheidung, mein Freund, das war's jetzt, zumindest mit dem Handball. Genau, und dann ging es eigentlich auch.
Hättest du doch eigentlich Handballtrainer werden müssen und nicht Fußballtrainer. Das ist ja total überraschende Einblicke hier. Also nicht, dass wir jetzt.
Ja, also ich glaube schon, also das klar schwingt jetzt vielleicht auch wieder so eine gewisse Arroganz dann mit, aber ich glaube schon, dass auch das mir gut gelungen wäre. Mhm. Aber ich wollte einfach die Distanz vom Handball mal haben. So viele Jahre dann wirklich Handball. Also es gab in der Region jetzt auch für mich nicht so die Herausforderung, wo ich gesagt hätte, so das mache ich jetzt.
Das heißt,
der TVU ist schon, schon eine attraktive Adresse gewesen. Ja. Aber zu der Zeit eben auch wirklich gute Trainer dort. Mhm. Haben ja auch relativ lange in der Oberliga gespielt.
Ja.
Und insofern war es für mich eigentlich dann auch nie ein Thema. Und ich habe einen guten Freund, der selbst bei Teutonia Uelzen Fußball gespielt hat. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal mit zum Fußball zu kommen. Weil wir halt auch, klar, ein guter Handballer ist immer ein guter Fußballer,
klar,
aber umgedreht geht nicht. Umgedreht ist schlecht.
Das ist auch schlecht, Und die Handballer spielen ja auch immer zum Warmen machen auf Fußball.
Genau,
also deswegen, das ist jetzt nicht verwunderlich.
Ja, und an der Sportschule war es halt so, dass diese Klassen ja nicht immer geteilt waren und wir mit den Fußballern auch immer Kontakt hatten. Und insofern, glaube ich, bin ich auch ein ganz passabler Fußballer gewesen. Hat am Ende ja auch dazu geführt, dass Achim Otte, und das wäre ja dann wieder der Brückenschlag.
Zur Zukunft nachher, wenn wir darauf zurückkommen.
Dass Achim Otte mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, dann eben auch ab und zu mal dort auszuhelfen.
Ach, du hast Achim dann auch bei Teutonia dann
Achim
kennengelernt.
Als Trainer gehabt, genau. Ja. Also da schließt sich dann auch wieder so ein Kreis.
Ah, spannend. Aber um das richtig zu verstehen, du bist dann als Fußballer noch nicht gleich als Trainer zu Teutonia gegangen, sondern hast
Nur als Fußballer eigentlich begonnen dann in der Altern.
Ah, okay.
Und in dem Zuge, Achim hatte damals die zweite Herren von Teutonia Uelzen übernommen und ist ja dann zwei Jahre später in die erste Herren aufgerückt. Mhm. Dem Zuge hat Achim scheinbar das gefallen, was er gesehen hat
bei dir und hat
das,
gleich
das, gesagt. Das hat dann gepasst, und so bin ich halt dabei geblieben. So.
Und dann bist du unter Achim auch Co-Trainer gewesen bei Teutonia?
Nein,
oder?
Nein, also das ist dann so... ja, eine Geschichte, Co-Trainer Teutonia, die viel später entstanden ist. Ich habe dann in meinem Heimatort in Vrestedt, da wohne ich ja heute auch noch, habe dort eine Jugendmannschaft übernommen. Klar, das macht man halt immer, wenn die eigenen Kinder dann anfangen, Fußball zu spielen.
Ja. Der Väter gefragt, ja, ne, kannst du das nicht mal machen?
Absolut. Der TSV Vrestedt hat mir damals die Möglichkeit gegeben, diese Mannschaft dann auch zu trainieren. Also auch ohne Vorerfahrung, einfach aus dem Wissen heraus, naja, ich hatte selber gute Trainer. Mhm. Wie geht man miteinander um, ohne das inhaltlich genau werten zu können, weil das ja viel Detailarbeit ist, gerade in den Jahrgängen.
Ja, aber wenn man eine Chance hat, dann bei so einem Dorfverein, das ist so, fängt jeder irgendwo an.
Und dann haben
ja.
wir es halt auch geschafft, uns für die Kreisliga und dann Bezirksliga zu qualifizieren und dann auch die Aufstiegsspiele zur Landesliga mitzumachen. Krass. Also auch ein Erfolg für Vrestedt damals.
Ja.
Und Vrestedt hat mir dann eben auch die Möglichkeit gegeben, die erste Trainerlizenz zu machen. Die habe ich dann 2014 gemacht, also erste Leistungslizenz. Das war die damals C-Lizenz.
Die wollte gerade sagen, die jetzt heute
B-Lizenz. C-Lizenz, Leistungsfußball, ja, genau. heute B-Lizenz.
Genau. Mhm.
2015 dann die DFB Elite Jugendlizenz.
Ja.
Man musste ja, und das ist ja heute noch genauso, nach jeder Lizenzstufe einen NC erreichen, der besser als 2 ist, um den direkten Zugang zu bekommen. Sonst musste man eben nochmal Eignungstests machen. Mhm. Ich habe das glücklicherweise geschafft, die erste Lizenzstufe so gut zu machen, dass ich den direkten Zugang zur DFB Elite Jugend bekommen habe.
Okay. Du fielst also auch da schon positiv auf?
Oder ja, und mein Mentor, das muss ich schon sagen, war eben auch Martin Moos. Martin Moos ist ja Verbandssportlehrer beim NFV.
Okay, kenne ich jetzt persönlich nicht. Aber,
und der hatte mich eben damals im Lehrgang angesprochen und gefragt, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, vielleicht an einem DFB-Stützpunkt auch als Trainer tätig zu sein? Grundvoraussetzung ist aber eben die DFB-Elite-Jugendlizenz, musste aber erst in einem Jahr machen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, na klar, also warum nicht, weil mir hat das einfach auch gelegen mit jungen Leuten.
Ja, das ist ja heute noch so, ne, dass du gerne mit jungen Leuten arbeitest.
Ja, genau.
Ja.
Und die war dann auch wieder so gut, dass ich 2018 dann die direkte Zulassung zur A-Lizenz bekommen habe und habe dann...
Dann haben sie in Vrestedt gemerkt, okay, der Micha wird uns zu erfolgreich, den können wir nicht halten.
Ja, das habe ich eigentlich schon früher für mich entschieden, komme ich auch gleich dazu.
Ja.
Aber die A-Lizenz war dann für mich auch so der Indikator zu sagen, so das ist jetzt das, was ich wollte. Der nächste Schritt wäre sicherlich der Fußballlehrer gewesen. Aber wann machst du den Fußballlehrer? Machst du, wenn dein Berufswunsch eigentlich auch genau der ist?
Ich wollte gerade sagen,
das ist es nicht. Ich stehe halt fest im Beruf, habe auch mein soziales Umfeld.
Das kam auch nie in Frage, dass du mal gezweifelt hast, dass du gemerkt hast, das würde ich gerne machen.
Doch, na klar. Weil zwischenzeitlich gab es eben auch Kontakt zum NLZ.
Ja.
Nach Magdeburg und nach Hannover.
Ja.
Auch attraktive Sachen, aber man stellt sich ja dann doch immer die Frage, was ist denn in einem Jahr oder in zwei Jahren? Und wenn man so diese Atmosphäre im Profifußball kennt und mein Vorredner Dennis Thornyport, der kennst du bestimmt noch viel besser, dann weiß man eben auch, dass das auch eine ganz schnell endliche Geschichte sein kann.
Und genau. Das kann innerhalb von wenigen Wochen, kann sich da so viel ändern und dann.
Aber auch in so einem NLZ, wo du dann als Jugendtrainer kannst du da auch dauerhaft über Jahrzehnte theoretisch als Trainer möglich drin sein, oder? Wenn du nicht mehr planst, um dann, weiß ich nicht, Zweitliga-, Drittliga-Trainer zu werden oder sowas.
Ja, aber ich glaube ganz einfach, dass du in der heutigen Zeit, also es gibt so viele gute Trainer, so viele gute junge Trainer, die auch dann einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, die natürlich auch nochmal einen anderen Background haben.
Ja.
Und ich glaube ganz einfach, dass das auch so die Arbeit an einem NLZ ausmacht, dass du nie stehen bleibst. Also es schleift sich ja, das muss man ja schon sagen, das merkt man ja selber auch, auch im Job, es schleift sich ja irgendwann eine gewisse Routine ein, wo du denkst, ja, mein Gott, ist es jetzt vielleicht noch das Richtige? Und das Gleiche passiert dir eigentlich als Trainer auch. Also diese permanente Veränderung zu haben, glaube, die macht ein NLZ auch aus. Und ich glaube nicht, dass ich der dann Typ dafür wäre, dann heute hier und morgen da.
Ja.
Das wäre ja auch möglich gewesen.
Aber da musst du ja auch immer mit deiner Familie umziehen. Ne?
Genau,
und
so
das wäre
es
ja auch schwierig gewesen.
Genau,
auf Dauer,
so
ne?
Ja. Und von daher kann ich nur sagen, also gerade die A-Lizenz, die hat mich da echt so so stabil auch gemacht, in dem Gedanken, das nicht zu machen, weil ich war der Einzige in der A-Lizenz, der keinen Profi-Background hatte. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen.
Ja gut, du hast ihn natürlich ein bisschen mehr dem Handball gehabt, sodass du wusstest, Sportschule.
Ja, total.
Und, also du wusstest, was es bedeutet, vielleicht auch so viel Input zu haben und so viel zu lernen und etwas dafür zu tun, dass man sowas bekommt.
Ja, genau. Ja. Aber trotzdem noch mal was anderes, weil ich glaube ganz einfach, dass das das Fördersystem in der ehemaligen DDR nachhaltiger war.
Ja klar, das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich belegt.
Und das will ich gar nicht jetzt schlechter werten. Nee, nee. Also das, was heute passiert, auch an den NLZs, aber das war einfach nachhaltiger, weil es zeitiger eben erkannt hat, wo liegt das Potenzial.
Ja.
Ich kann nachher noch mal zu einem anderen Thema gern was sagen, aber das ist schon auch eine glaube ich, eine spannende Geschichte. Und um jetzt noch mal auf die A-Lizenz zurückzukommen, wenn du dann mit Spielern wie Charles Taki, Dieter Frey, Ole Werner, die Trainer,
die waren aktuell, alle die waren mit dabei mir, mit dir, okay.
Genau.
Charles Taki, Mark super Fitz, Spieler vom
ja, FC St. Pauli. Christian Eichner, aktuell Karlsruhe.
Ja, genau.
Wer war noch dabei? De Witt war mit dabei.
Ja. Okay, das sind ja wirklich
genau. noch Sascha Migalke.
Ja, man auch.
Also, wenn du mit so einen Jungs dann zusammen bist, Kai Hertling, also Hoffenheim, auch noch bei Julian Nagelsmann.
Ja.
So, und wenn du mit so einen Jungs dann über einen Monat zusammen bist, dann kriegst du natürlich auch viel mit.
Ja.
Aber hast auch schnell das Gefühl, ey, jetzt stell dir mal vor, du stehst vor so einer Truppe von gestandenen Fußballern und die hören, der hat vorher Handball gespielt.
Genau, ein ehemaliger Handballer aus Oranienburg. Ja.
Also die nehmen dich bestimmt total ernst.
Ja, genau.
Nee, und da muss man einfach sagen, das ist dann für mich einfach auch so, wie ich schon sagte, so der Indikator gewesen, nee, das ist so das, was du erreichen wolltest, weil ich bin halt auch extrem ehrgeizig. Mich hat das eigentlich nie interessiert, wenn Leute gesagt haben, die Lizenz noch und die Lizenz, warum machst du das? Nee, das war einfach so die Herausforderung, warum denn nicht?
Ja,
spannende Frage. Anstatt zu sagen, warum machst du das, zu sagen, ja, warum nicht?
So
also andersrum zu sehen, was spricht dagegen, eben noch diesen einen Schritt weiterzugehen oder so. Aber klar, es hängt dann viel dran und wie du gesagt hast, als Fußballlehrer tatsächlich komplett in den Beruf des Fußballlehrers oder des Trainers einzusteigen, bedeutet eben auch für die Familie in der Regel immer ein unstetes Leben hinsichtlich, wo bist du heute, wo bist du morgen, und das macht man natürlich vielleicht auch nicht immer so gern oder zumindest muss man das dann ganz klar wollen. Ja, Michael, das sind sehr spannende Einblicke. Wir werden auf das eine oder andere wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommen im Laufe des dieser Stunde oder unseres Podcasts heute. Kommen wir jetzt ein bisschen aus Uelzen Richtung Lüneburg, Richtung MTV Treubund. Wie ist das entstanden und was kannst du dazu sagen? Wie hat dich der Verein angesprochen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden oder wie sind sie auf dich aufmerksam geworden?
Du hattest vorhin die Frage gestellt, warst du unter Achim Kurt Trainer?
Ja, genau.
Nee, das war ich nicht. Ich war unter Gendrim Schapoli Co-Trainer.
Unter Gendrim? Oh, okay. Dabei ist doch die Zeit bei Teutonia mit Gendrim nicht sehr positiv besetzt, weiß ich so aus
Gespräch mit ihm. Ja, es gibt sicherlich mehrere Gründe dafür, aber meine Zeit hat eigentlich genau so dort angefangen, auch im Fußball. Ich hab ja da Fußball gespielt.
Ja.
Im letzten Oberliga-Jahr von Teutonia Uelzen hat Teutonia ja nochmal einen Trainerwechsel gemacht. Also Torben Tutas hat ja dann aufgehört und Gendrim als Nachwuchstrainer, als junger Nachwuchstrainer hat die Mannschaft dann übernommen. Und in dem Zusammenhang hat er mich gefragt, weil wir kannten uns eben auch. Gendrim hat damals in der zweiten Mannschaft, in der ersten Mannschaft gespielt, war auch noch relativ jung.
Ja.
Kam dort aus der A-Jugend, hatte mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ihn zu unterstützen, um ganz einfach so diese Balance alt und, also alt in Anführungsstrichen und
so alt warst du nicht damals.
Ja, genau, und jung zu haben. Und das habe ich gemacht. Und dann muss man schon sagen, haben wir es nicht geschafft, also ich nehme mich da auch mit rein, haben wir es eben nicht geschafft, die Mannschaft in der Hinrunde davon zu überzeugen, dass die Spielidee, die wir halt transportieren wollten, auch die richtige ist. Und schon zum kann man sagen, zum Ende der Hinrunde haben eben viele Spieler den Verein verlassen.
Ah, okay.
Also auch wirklich wichtige Spieler. Moritz Niebuhr, der ja heute Trainer, Trainer in Römstedt ist. Ja,
vorher Torwart.
Vorher Torhüter, überragender Torhüter, hat den Verein verlassen und darüber hinaus noch einige andere Leistungsträger. Zwei Punkte in der Hinrunde. Das gab jetzt nicht so viele Argumente, klar. Nee. Und der Verein hat sich dann eben entschieden, auch in Rücksprache mit der Mannschaft, sich von Gendrim zu trennen. Man sagen muss, Gendrim schon auch ein inhaltlich wirklich guter Trainer, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt in dem Jahr noch ein Tick zu jung.
Ja.
Also das muss man einfach sagen. War auch seine erste Trainerstation und das gleich in der Oberliga, teilweise auch mit Jungs, mit denen er selbst zusammen Fußball gespielt hat.
Schwierig,
ja. Bestimmt nicht so einfach.
Er hat es ja gezeigt dann beim LSK, jetzt in der JSV-Jugend. Er hat sehr erfolgreich Trainer.
Genau, und der Verein hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Rückrunde die Mannschaft zu übernehmen. Mhm. Das habe ich gemacht. Wir mussten dann eigentlich relativ schnell eine Mannschaft zusammenstellen, die noch spielfähig ist. Mhm. Ich will gar nicht sagen Oberliga-tauglich, weil das war sie definitiv ja nicht mehr. Wir haben es trotzdem geschafft, nochmal über 11 Punkte zu holen.
Ja.
Also VfL Osnabrück, Jedelo, das sind alles so Gegner gewesen, denen wir nochmal so Paroli bieten konnten, sind aber dann abgestiegen. Mhm. Und dann habe ich noch ein Jahr weitergemacht, gemeinsam mit Benny Zasendorf, als Co-Trainer.
Ja.
Und dann gab es den Kontakt zum MTV. Sören Hilmer ist ein Kollege am DFB-Stützpunkt der, wir kamen da ins Gespräch und er hatte mich ganz lose mal gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Mhm. Klar, warum nicht? Vollbund hat halt immer eine Wirkung gehabt, auch überregional, gerade was die Ausbildung von jungen Spielern betrifft.
Genau.
Ja, und so kam der Kontakt zustande und dann war ich in der Saison 17/18 bei Treubund.
Da bist du ja nicht, da bist du im Herrenbereich hast du angefangen. Dann bist du ja erst Jugendtrainer geworden.
Du hast
ja nicht als Jugendtrainer angefangen und umgekehrt, sondern erst Herrencoach, dann Jugendtrainer, dann wieder Herrencoach. Ne? So war doch
der Weg. Mein erstes Jahr bei Treubund war tatsächlich die Verantwortung für die erste Herren.
Das war dann als Nachfolger von Sören.
Ist das Jahr nach Sören gewesen.
Genau, ja.
Ich glaube auch wirklich erfolgreich. Wir waren bis zu einem Zeitpunkt, an dem ich mich dann entschieden habe, das nicht weiterzumachen, auch Tabellenzweiter. Mhm. Aber ich glaube, das war ganz einfach auch ein Jahr und auch eine Situation, wo ich selbst sagen muss, auch selbst reflektiert sagen muss, dass ich bestimmt nicht immer das richtige Mittel gefunden habe, um die Mannschaft zu erreichen. Nennen wir es mal so.
Ja.
Gar nicht bezogen auf die Spielfähigkeit der Mannschaft, auf die Tabellensituation, aber so diesen empathischen Teil dann auch zu finden. Gerade wenn du neu in so einen großen Verein kommst, wo auch viele Strukturen sich eingeschliffen haben, wo das darf man auch nicht vergessen, ein Jahrgang existiert hat, der den Sören über viele Jahre betreut hat.
Die kannten sich ja in- und auswendig, Trainer und Spieler.
Ja. Ist es halt nicht einfach gewesen, da das richtige Maß zu finden und echt. Ich denke, das war am Ende auch ein Grund dafür, warum es mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, aber auch einzelnen Spielern dann, glaube auch einfach zu anstrengend war mit mir.
Ach, du kannst anstrengend sein.
Ja, das gehört manchmal auch dazu.
Ja, das denke ich auch.
Und dann haben wir halt, glaube auch eine gute Lösung gefunden. Und kurz darauf hat mich dann eben Jörn Heise, der damals noch sportlicher Leiter war, im Jugendbereich angesprochen und gefragt, Mensch, Micha, kannst du dir nicht vorstellen, die U19 zu übernehmen?
Ja.
So. Und alle Trainer haben gesagt, na Micha, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Weil damals die U19 war
sehr schwierig.
War kurz vor dem Abstieg aus der Niedersachsenliga. Ja. Das war schon eine Herausforderung.
Ja.
Aber das ist genau die Aufgabe, da hatte ich halt Lust drauf. Ne?
Ja, im Nachhinein war es genau das Gute, was passiert ist, weil dadurch bist du ja immer noch beim MTV, hast so dieses mit jungen Leuten zu arbeiten, wenn ich sagen, da gelernt oder bist durch so ein Stahltal gegangen oder da hast du ja Blut geleckt, wenn man das so sagen darf. Ne?
Ja, absolut. Ja. Also ich kann heute auch nur sagen, dass ich dem Verein total dankbar dafür bin, dass sie mir nicht nur die Möglichkeit gegeben haben, sondern dass auch so lange Ja, das will ich nicht sagen, aushalten, weil das ist so negativ.
Das hört sich sehr negativ besetzt
an. Ja. Dass sie eben auch so lange daran geglaubt haben, dass der Weg, den man auch aufzeigt, dass der einfach der richtige ist. Das hat ja immer was mit Visionen zu tun, aber auch immer mit Wertschätzung auch. Ne? Und ich glaube schon, dass ich jemand bin, der da total verbindlich ist. Also wenn ich bin keiner, der heute hier und morgen da ist, sondern wenn ich mich für etwas entscheide, dann möchte ich es auch richtig machen und absolut, lass mich dann auch total darauf ein.
Ja.
Nicht unbedingt immer so gut, um den Hausfrieden zu wahren, das muss man auch sagen.
Aber das ist das Wort anstrengend. Aber um was zu verändern, muss man manchmal anecken. Das ist, glaube ich, nur Harmonie aber, ist gar nicht gut.
Ja, aber auch, das muss ich eben auch sagen. Also ich habe auch ein privates, echt verlässliches Umfeld, auch meine Frau. Also wenn die das nicht stützen würde, dann würde das gar nicht funktionieren, weil das
ein Riesenaufwand ist. Ne? Bist also, Trainer und fährst dann immer von Vreeshten nach Lüneburg. Ja. Also wahrscheinlich haben deine Spieler mehr Zeit mit dir eine Zeit lang verbracht in der Vorbereitung zum Beispiel, als deine Frau dich dann gesehen hat, so ungefähr. Ne?
Ja.
Das definitiv. Da muss man gutes Vertrauen in der Ehe haben. Ja.
Ich finde, wenn man dich hört, scheint immer wieder so ein bisschen durch, dass Aufgaben, die scheinbar kaum zu lösen sind oder die eine besondere Herausforderung darstellen, vor denen andere vielleicht zurückschrecken würden und sagen, wie du hast jetzt gesagt, diese U19 damals, wo du sagtest, na, kurz beim Abstieg war eigentlich Thema erledigt, so ungefähr klang das durch. Aber das ist genau das, was mich reizt. Da können wir vielleicht so ein bisschen einschwenken jetzt auf die aktuelle Saison. Ihr hattet auch eine schwere Vorrunde. In einer Saison, in der 6 Mannschaften sind, Uli, ne? Glaube ich, die absteigen müssen, was wir haben das schon einige Male hier thematisiert, ein totaler Wahnsinn ist, finde ich. Aber so ist es nun mal. Man kann da viel drüber diskutieren. Aber die Regelung ist nun mal so. Du hast aber, glaube ich, nie oder man hat nie den Eindruck gehabt, als würdest du irgendwie aufgeben oder wie auch immer oder da. Du warst nie negativ, wenn man sich mit dir unterhalten hat. Du sagst, ja, wir haben eine schwierige Situation, aber wir nehmen das an und wir haben Möglichkeiten und wir werden vielleicht hier und da noch aktiv werden. Das kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf. Habt euch noch verstärkt. Und jetzt erntet ihr sozusagen schon mal die Früchte, zumindest mit einem echt starken Jahr 2024 bis hierhin. Wie würdest du das für dich und für euch persönlich einschätzen? Also ist das so, dass du jemand bist, der an solchen Herausforderungen erst richtig Spaß hat und das dann auch vielleicht in die Mannschaft mit einbringen kann?
Ich muss kurz überlegen, ob ich das immer war. Ich glaube, ich bin so erzogen. Mhm. Auch von meinen Eltern.
Ja. Und,
auch von meiner Mutter, die sehr ehrgeizig ist. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass eine ganz wichtige Eigenschaft ist, die du als Trainer, gerade als Trainer haben musst, ist immer daran zu glauben, was du machst.
Mhm.
Und das ist egal, was von außen auf dich einhämmert, das ist egal, welche Einflüsse von außen auf dich zukommen. Glaube, das kann ich nur jedem Trainer mitgeben, glaube an das, was du machst. Weil das am Ende auch eine gewisse Glaubwürdigkeit dir gegenüber schafft. Also Übereinstimmen von Reden und Handeln, das muss einfach immer passen. Ich kann dir nicht heute erzählen, geh rechts lang und morgen geh links lang, sondern ich muss es einfach schaffen, das, was ich denke, auch zu transportieren. Und ich glaube, das habe ich in den 4 A-Jugendjahren bei jedem meiner Spieler geschafft. Ich muss heute nicht die Straßenseite wechseln, wenn die mir entgegenkommen.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja.
Also und ich glaube, das ist nicht nur in dem Bereich der Talentförderung wichtig, sondern im Seniorenfußball genauso. Mhm. Also glaube an das, was du machst. Und ich stelle das ja auch immer wieder fest, so diese parallelen U19-Herren, die gibt's für mich jetzt in den letzten 2 Jahren in der Form, dass ich eigentlich in den letzten 2 Jahren immer die Hälfte des Kaders neu dazu bekommen habe. Also in der letzten Saison 15 Spieler, die ausgeschieden sind. In der letzten Saison 11 Spieler, die ausgeschieden sind. Und in der U19 war es eigentlich in jedem Jahr genau das Gleiche. So, ne? Also genau. Die Situation an sich hat sich ja nicht geändert. Ja. Aber die Tatsache, dass die Altersstruktur in der Herrenmannschaft nochmal eine komplett andere ist und jeder mit seinen Aversionen und Affinitäten nochmal ganz anders tickt als Spieler, die in einem gleichen Jahrgang sind. Die haben gleiche Interessen. Ja. Ne? Das ist ja nicht der Fall.
Aber ist es dadurch nicht ein Tick einfacher als Jugendtrainer?
Schwerer sogar. Also okay. als Jugendtrainer meinst
ja,
du?
Ja, meine ich.
Ja, das ist ein Tick einfacher. Ist einfacher,
ja,
klar.
Genau. Ja.
Weil dann schaffst du im Jugendbereich kannst du dir eine Plattform schaffen, die jeden anspricht.
Ja, genau.
So, aber im Seniorenbereich
ein 28-Jähriger halt so, tickt ja nicht wie ein 18-Jähriger.
Musst so, du so ja. sensibel auch deine Antennen ausgefahren haben und einfach auch oftmals gar nicht reagieren. Das ist manchmal besser, als überhaupt was zu machen.
Ja, das denke ich als Vater manchmal auch.
Ja, und von daher kann ich nur sagen, und auch das ist vielleicht ein Tipp, den ich geben kann, jedem Trainer geben kann, der vorhat, sich auch zu entwickeln. Mach als erstes eine Jugendmannschaft, sammel die Erfahrung im Jugendbereich, schau dir an, wie du im Detail den Einzelnen besser machen kannst und mach erst dann eine Seniorenmannschaft. Das wird dir enorm helfen.
Aber jetzt hast du ja trotzdem noch eine halbe Jugendmannschaft. Also du hast ja in den Herren auch Spieler, die höchstens 1-2 Jahre aus dem Jugendbereich raus sind. Also ihr seid ja eine sehr junge Mannschaft für die Liga.
Ja, ich habe mal geguckt. Also wenn du dir alle 4 Landesligen anschaust in Niedersachsen, dann haben wir neben Hemming Westerfeld, die in der Landesliga Hannover spielen, die zweitjüngste Mannschaft in der Niedersachsen.
Ach ja,
in der Landesliga.
Gesamtkader?
Wir haben Durchschnittsalter von 22,4 Jahren.
Also, sind die jetzt nicht durch die Neuen, die, ach so, nee, Liam ist ja auch sehr noch jung, aber
sind alle 20, 21. Ach so,
auch der Wrede ist auch, sieht älter aus. Okay, gut. Okay, dann sind sie auch noch so jung, dann haben sie es nicht hochgetrieben. Okay.
Nee, also das ist in der Tat so und insofern verlasse ich ja meinen Weg nicht, wenn es darum geht,
genau.
mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten. Aber gleichermaßen ist es einfach so, dass ich total dankbar dafür bin, dass eben Erfahrung auch dabei ist. Ja? Ein Steffen Hattendorf, Tete Kerstens, Yannick Braun, Marcel Siebes, Moritz Koch. Gut, den hatte ich selber in der U19 ja noch. Ja. Aber das sind halt alles Spieler, die dieses Konglomerat erste Herren, Treubund so stark zusammenhalten, weil deren Erfahrung brauchst du genauso. Also von denen lernen ja die jungen Spieler auch. Und nicht nur Fußball spielen, sondern auch wie feiern geht.
Ja. Also das, gerade bei Thema Hattendorf. Aber gut,
überragend. Kann ich euch nur einladen.
Überragend auf dem Platz und neben dem Platz, habe ich schon oft gehört. Ja, aber es ist doch auch gut. Also ich meine, das ist ja auch der Spaß, den man als junger Spieler in der Herrenmannschaft hat. Also das habe ich selber erlebt bei Badovik damals. Das ist... Dann sagen halt die Älteren, wo es lang geht und was man dann danach den Spielen macht und so. Und
das
ist doch gut.
Ja, genau.
So muss das sein. Und wenn man dann noch erfolgreich auf dem Platz ist, wie ihr im Moment, und da hat er ja Sobby angesetzt mit diesem die Verletzungsmisere im ersten Halbjahr und trotzdem auf die jungen Spieler setzen, obwohl ihr nur 9 Punkte geholt habt und man dachte, wo geht der Weg hin? Du hast ja nie die Ruhe verloren und immer gesagt, ich habe Vertrauen und auf das Vertrauen bauen alle auf und
das ist die Basis, ne?
Ja.
Also das ist egal, was du machst, glaube ich. Vertrauen ist die Basis. Also ich würde von meinem Enkelkind, ich bin ja mittlerweile auch schon Opa.
Ja, ich weiß das
von dem kann ich auch nicht erwarten, dass der innerhalb von 3 Wochen laufen lernt, schreiben lernt, sprechen lernt. Also das ist, und so ist es halt bei jungen Spielern, aber das mal nur so
als stolzer Opa.
Als Metapher.
Ja. Nein.
Aber ich denke, der Erfolg ist ja nicht selbstverständlich.
Nee,
auch jetzt diese 7 Spiele, die wir in der Rückrunde gemacht haben, also außer das Pferdenspiel haben wir ja bisher noch kein Spiel verloren.
Es waren, glaube ich, 8 Spiele, ihr habt 6 Siege, 5 jetzt in Folge. Das eine Niederlage gegen Pferden, was so ziemlich in jeder besten Familie im Moment vorkommt. Und, glaube ich, ein 1-1 gegen Soltau.
Ja, genau.
Und ansonsten super performt, also insgesamt super performt. Worin siehst du die Gründe? Sind viel, wahrscheinlich zu einem gewissen Teil natürlich auch die starken Neuzugänge, aber wahrscheinlich nicht nur, Fragezeichen?
Nee, weil nur allein die Neuzugänge halt keine Spiele gewinnen. Ja, also
sind auch nur 3.
Es sind nur 3.
Also, 3 gegen 11 wäre das Spiel.
Ich finde ganz einfach, dass die Mannschaft sich ja im letzten Jahr schon über die Rückrunde gefestigt hat, zumindest die dabei waren. So, jetzt war die Herausforderung dieser Saison, nochmal fast die Hälfte des Kaders neu zu integrieren. Und auch dafür brauchen wir halt Zeit. Aber das ist dann auch wieder so ein Erfahrungswert, wenn ich sage, Vertrauen, dann heißt das natürlich auf der anderen Seite auch, ich weiß, was auf mich zukommt. Also das ist ja nicht nur erzählen, so ich habe Vertrauen in das, was die Jungs machen. Klar ist das vorhanden. Aber im Wesentlichen ist es ja wirklich ja der Glaube auch daran, dass dieser Weg, dass der auch erfolgreich ist. Und der ist für uns eigentlich auch alternativlos.
Aber das weiß ja der Verein auch, genau, das wollte ich gerade sagen. Die Kerbe wollte ich reinhauen, weil der Verein ja auch weiß, du kannst mit jungen Spielern gut arbeiten. Seit Jahren wird beim MTV gute Jugendarbeit gemacht. Wir bauen auf die jungen Leute und wollen sie auch integrieren, weil wir viel Geld ausgeben, wenn sie noch C-, B- und A-Jugend sind und durch Niedersachsen fahren. Also ich will nicht sagen, dass es ein Muss ist, aber der Weg ist ja vorgeschrieben und da unterstützt sich der Verein. Und dann wissen sie natürlich auch, was sie an dir haben, dass du Jahre da eben gute Arbeit mit jungen Leuten gemacht hast. Und das ist der MTV-Weg und das wird vielleicht etwas schwieriger in den nächsten Jahren. Aber im Moment ist das ja immer noch das Gros der Mannschaft, ist das, was vor ein, zwei Jahren in der U19 Niedersachsenliga gespielt hat.
Ja, also wir haben schon genau hingeguckt, wen wir verpflichten, ganz klar. Ja. Also mit Liam, mit Jona und mit Lasse haben wir natürlich auch, muss man sagen, 3 Volltreffer gelandet. Ja. Aber auch alle 3, beziehungsweise 2, also Lasse und Jona kenne ich eben auch schon länger. Ja. Das war mir klar, dass die nicht viel Anlaufzeit brauchen, dass es gleich so stark annehmen. Gut, das weißt du halt vorher nicht.
Also Jona habe ich ja jetzt das erste Mal gesehen am Wochenende beim 3-0. Das ist ja ein Top-Stürmer. Also dass der jetzt erst Landesliga spielt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also der hatte einen Antritt, einen Schuss, ein Auge. Also das ist ja ein Top-Stürmer für die Liga. Das habe ich in den letzten Jahren hier nicht so oft gesehen in einem unserer Landesliga-Teams.
Und genau deshalb haben wir ihn geholt.
Ja. Gut gemacht, würde ich sagen. Nein, 7 Spiele, 7 Tore, ne? Das sagt alles.
Also, genau, also und um das nochmal weiter zu spinnen, die Mannschaft, die da jetzt auch existent ist, die wird ja auch im nächsten Jahr so zusammenbleiben.
Also Liam nicht, ne? Also
Liam nicht. Der wird nach Amerika gehen, wird dort ein Auslandsstudium beginnen. Genau. Aber diese Mannschaft wird ja so weiterhin Bestand haben. Ja. Und das ist eben auch der Grund dafür, warum wir uns nur mit Spielern beschäftigen wollen, die eine MTV-Vergangenheit haben, mit Spielern beschäftigen wollen, die diesen Weg MTV weitergehen wollen, weil wir eben, und das muss ich auch so sagen, im Moment im Verein eine überragende Aufbruchstimmung haben. Wir haben mit Sascha Albertsen haben wir jemanden jetzt im Verein, im Vorstand, der als Verantwortlicher vom Tourismusverband Hamburg sich auch inhaltliche Dinge mittlerweile bei uns kümmert.
Ich habe am Wochenende gesehen, die Jugendspieler liefen alle mit MTV-Cappy rum zum Beispiel. Das war neu, das kannte ich noch nicht.
Ja, und Sascha tut uns einfach extrem gut, weil das geschafft hat, auch mit seiner nicht nur Art als Typ, sondern weil das auch mit seinem Know-how geschafft hat, ich nenne das mal unsere vielleicht manchmal etwas träge Entscheidungshaltung anzustoßen.
Okay, ja, das ist ganz gut. Dann Touristikmann dazu haben, der Ergebnisse sehen will, was verändern.
Das ja, ist super. Aber das ist dann eben nicht nur gequatscht, sondern das ist tatsächlich auch in Projekten umgesetzt. Wir haben also im Moment ein Projekt, das nennt sich Aufholjagd. Aha. Passt eigentlich ganz gut, einmal zu uns, zuerst zur Saison, aber auch gleichzeitig zur Situation im Juniorenbereich, JFV und in unser eigener Bereich, weil uns schon auch bewusst ist, dass wir diese Leistungsmannschaft nicht mehr haben. Viele natürlich sagen, naja, MTV, wodurch unterscheidet ihr euch denn jetzt noch von anderen Vereinen, die auch Jugendarbeit machen? Und genau diesen Unterschied, den wollen wir mit dem Projekt Aufholjagd, den wollen wir halt selektieren. Wir hoffen ganz einfach, dass wir unsere sportliche Heimat, den Hasenburger Grund, auch demnächst aufwerten können, indem eben dieses neue Gebäude entsteht. Ja. Einfach die Stadt nochmal aufgefordert sein muss, dort auch schnell zu handeln, weil die Situation halt wirklich, ist einfach so.
Aber es ist
aber nur daran hängt es im Moment, um auch mal eine angemessene Heimat zu haben, um das auch als Treffpunkt, nicht nur für Spieler, sondern auch für Eltern mehr wertschätzen zu können. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Der Verein ist eigentlich auch macht einen großen Teil der Eltern aus.
Na klar.
Ja, ja. Weil diese Vielzahl an Mannschaften, die wir im Jugendbereich haben, wird halt durch die Eltern organisiert. Und so diese Wertschätzung auch den Eltern gegenüber, glaube, macht sowas im Hasenburger Grund, ein neues Gebäude, ein neuer Treffpunkt eben auch aus. Wir haben eine neue Beregnungsanlage in der Uelzner Straße, eine vollautomatische, die auch den Platz aufwertet. Wir werden eine LED-Anlage
Flutlichtanlage schon auch jetzt.
Ja, aber wir werden auch unsere Flutlichtanlage im Hasenburger Grund modernisieren, okay. sodass man den Ball dann auch mal sieht.
also, Vorteile im Dunkeln.
Aber das alles so Dinge, die im Hintergrund laufen, vielleicht auch nicht unbedingt immer wahrgenommen werden, aber im Moment so enorm stark auch präsent sind bei uns im Verein, sodass eigentlich auch jeder das Gefühl hat, hey, hier passiert jetzt richtig was.
Ja, das ist ja auch wichtig, ohne dass ich dich kurz unterbrechen will, aber also es ist ja auch wichtig, weil ihr nicht mehr automatisch, dadurch, dass es jetzt die JFV gibt, die U19 nicht mehr automatisch MTV U19 ist und dann ein Großteil in die Herren kommt oder schon mal ab der Winterpause mit ins Training integriert wird. Es ist jetzt ein eigenständiger Verein und ihr seid nur noch Teil davon und dadurch kriegt man automatisch nicht 10 neue Spieler, die man in die erste Herren integrieren kann. Das ist ja anders ab der neuen Saison für euch?
Das ist anders, wenn man das so sehen will.
Ja.
Ich glaube aber, das liegt viel an uns als Verein, aber eben auch an den Stammvereinen, wie sie es aufsetzen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich mich in dieser neuen Funktion, sportlichen Leitung, dann in der nächsten Saison gern wiederfinden möchte. Kann ich gleich noch was dazu sagen, aber auch um nochmal auf das Thema Spieler U19 eher Zugriff drauf haben bekommen möchte. Ich glaube ganz einfach, dass diese Identifikation mit dem Verein so lange wie möglich, so hoch wie möglich gehalten werden muss. So, wie schaffst du das? Das schaffst du natürlich nicht, wenn du keinen Zugriff auf die Jungs hast. So, und mit Zugriff auf die Jungs meine ich nicht, dass die in der A-Jugend dann im ersten A-Jugendjahr oder nach dem ersten A-Jugendjahr in den Stammverein gehen sollen. Die sollen, und das macht absolut Sinn, die komplette Jugendzeit dort im JFV in der U19 spielen. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir im Stammverein die bestmöglichen Bedingungen in den unteren Jahrgängen schaffen, um auch einen hohen Übertrag an Spielern in den JFV.
Aber das ist ja trotzdem U15 bis U19, dann bist du bei 5 Jahren, die
sechs
du dann
Jahre.
Oder 6 Jahre.
6 Jahre, weil die C-Junioren ja mittlerweile auch auf Verbandsebene spielen können. Also da gibt es ja jetzt auch die Niedersachsenliga, das ist ja der erste Jahrgang, der dann in den JFV über.
Ja.
Das sind also 6.
Gut, im Sinne 6, das ist ja eine Menge. Also da kannst du ja die Identifikation mit deinem MTV, wenn du von, sagen wir mal, 9 bis 15 da gespielt hast, dann ist es schön, dass du das als deinen Club noch siehst, aber danach spielst du 5-6 Jahre JFV und dann.
Und genau das müssen wir mit Leben füllen. Dafür brauchen wir dafür brauchen wir nicht nur gute Konzepte, sondern dafür brauchen wir auch gute Strukturen drumherum.
Ja. Und die Infrastruktur auch da sein und so weiter. Ne?
Genau, also und deshalb sage ich eben auch, mit dieser Entscheidung der Stammvereine, also ich spreche jetzt natürlich mehr durch die Brille des MTV, mit dieser Entscheidung hat der JFV auch einen Bildungsauftrag erhalten.
Natürlich.
Einen Bildungsauftrag erhalten, nämlich bestmöglich für die Stammvereine auszubilden.
Das ist richtig. So. Ja.
Und jetzt möchte ich auch schon als Stammverein den Anspruch entwickeln, zu wissen, wie wird denn ausgebildet? Ne, weil am Ende soll natürlich der größtmögliche Übertrag der Jungs, die dann ausgebildet werden, auch in den Stammverein zurückgehen, im Optimalfall. Wir wissen alle, dass das nicht funktionieren wird und dass du, wenn du 10 Spieler, wenn du 10 Spieler dort in der U19 hast mit dem Stammverein MTV, dann wirst du nicht 10 Spieler in die erste Herren. Das ist ja auch gar nicht notwendig. Ja. Aber wenn es dann halt am Ende nur ein oder zwei sind, dann finde ich, ist das ein gutes Maß und das wird ja dann auch dazu führen, dass du dich permanent auch in dieser Veränderung befindest im Herrenbereich. Ja. Und auch die Vereine, die außerhalb des JFV existieren, die profitieren ja auch davon. Also insofern ist es für die Region schon ein großes Fund, es so zu machen.
Das ist gar keine Frage, das steht außer Frage. Nur für euch war es früher einfacher, den Erstzugriff sozusagen zu haben. Und beziehungsweise eigentlich musst du ja, als sportlicher Leiter dann auch weiter den Kontakt mit B-Jugendlichen, mit C-Jugendlichen, mit A-Jugendlichen haben, zu sagen, hier, ich bin Micha Zerr, wir sind beim MTV, du bist bei uns zu Hause und so, das muss ja dann eine Möglichkeit sein, damit nicht es heißt irgendwie, als sagen wir mal, als Leo Grams, dass er gleich zum LSK geht und erstmal bei euch spielt. Also das
genau, und das muss halt auch der Ansatz sein. Ja. Das wird auch mein Ansatz sein in dieser neuen Funktion, dass man diese Plattform schafft. Die gibt's ja heute noch nicht. Nee, also genau, wie schaffe ich es tatsächlich, diesen Brückenschlag zu finden zum JFV?
Ja.
Wie schaffe ich es, die Spieler mit einer MTV-Zugehörigkeit, also mit dem Passrecht beim MTV, auch tatsächlich immer dahin zu routen, dass sie aufmerksam bleiben, dass sie aufmerksam bleiben für einen Stammverein. Darum geht's ja. Aber trotzdem, nochmal, das primäre Ziel ist ganz klar, die bestmögliche Ausbildung der Spieler im JFV, wo die dann hingehen, das entscheiden die am Ende sowieso. Und optimal werden sie alle Profis.
Also, gut. Und wie viel Prozent schaffen es dann wirklich? Sogar Liam hat es nicht geschafft, obwohl er ein sehr großes Talent war und er vielleicht jetzt einen etwas anderen Weg geht. Aber wir haben ja schon viele Talente hier gehabt, die dann vielleicht nicht geschafft haben. Und viele hoffen es zu werden und am Ende werden es doch sehr wenige.
Man könnte sozusagen die Wechselwirkung herstellen, dass die Installierung des JFV Lüneburg auch in der Wechselwirkung dann so etwas wie einen positiven Konkurrenzkampf nochmal der Mannschaften oder der Stammvereine, die darum gruppiert sind, hervorruft, dass eben man nicht automatisch denkt, naja gut, das ist jetzt unser Spieler aus der U19, den kriegen wir dann schon irgendwie in die Herren integriert, der kommt dann schon oder bleibt bei uns, sondern auch da könnte das ja befruchtend wirken, dass die Vereine, wie du schon sagst, auch in ihren Strukturen sich weiterentwickeln müssen, um eben die Top-Spieler, die aus dem JFV dann hervorgehen, für sich zu gewinnen.
Genau. Also das muss einfach das Ziel sein, dass du es schaffst, mit dieser Gründung des JFV die Stammvereine dazu zu animieren, bestmöglich in den unteren Jahrgängen auszubilden. Die bestmöglichen Trainer dort zu beschäftigen, um genau das zu schaffen. Das muss das Ziel sein. Weil das dann eine absolute Auswirkung auf die Qualität der Spieler im JFV hat. Je besser ich in den Jahrgängen ausbilde, desto höher die Qualität im JFV.
Ja,
desto einfacher kann ich auch die sportlichen Ziele im JFV erreichen. Und das ist ja nun mal, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das muss auch die Regionalliga sein.
Ja, wobei bei den Trainingsmöglichkeiten in Lüneburg ohne Kunstrasenplatz, wenn ich jetzt immer wieder die Trainer gehört habe, wie wenig sie in den letzten 10 bis 14 Tagen trainieren konnten und man dann sieht, dass die Gegner 1 bis 2 Kunstrasenplätze haben und problemlos 2 bis 3 Mal pro Woche trainieren, ist das auch ein Standortnachteil, den Lüneburg im Moment noch hat.
Ja.
Das ist leider definitiv so.
Ja.
Ja, aber um genau diese Schnittstelle besser ausgestalten zu können, kommen wir hier nochmal, oder besser gesagt, hast du dich wahrscheinlich entschieden, vielleicht gibt es noch eine Menge andere Gründe, die du uns gleich noch erläutern kannst, nicht mehr als Trainer in der kommenden Saison. Wir gehen einfach mal davon aus, der MTV Dortmund schafft den Klassenerhalt. Mit diesem Start ins Jahr 2024, glaube ich, seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Dass du dich entschieden hast, nicht mehr als Trainer beim MTV in der ersten Herren zu agieren, sondern als sportlicher Leiter, Nachfolger von dir im neuen, in der kommenden Saison wird Achim Otte, das ist bekannt und auch berichtet. Du bist sportlicher Leiter. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
Also zum einen die Tatsache, dass ich jetzt mittlerweile 7 Jahre beim MTV bin, 4 Jahre A-Jugend, dann die drei Herrenjahre. Und ich für mich einfach auch merke, dass sich dort eine Routine einschleift, die mir auch nicht gut tut. Mhm. Das hat klar auch etwas mit dem Aufwand zu tun. Also ich wohne, wie gesagt, in Vrestedt. Das ist das sind gute 50 Minuten einfache Fahrt. 3-mal, 4-mal in der Woche, 7 Jahre. Buh. Also Lebenszeit ist da schon.
B4 kennst du hin oder auswendig. Genau. Du weißt, wo jedes Wildschwein rauskommt.
Und zum anderen eben auch die Tatsache, dass ich schon glaube, dass der Verein, dass der MTV so enorm viel Potenzial hat. Also wir müssen nicht über Infrastruktur sprechen, weil ich glaube, das weiß jeder und das wissen auch viele Lüneburger, dass der MTV eine überragende Infrastruktur hat. Ob das der Kreideberg ist oder andere Sportstätten. Und ich glaube, genau das Potenzial, das müssen wir auch schaffen zu heben. Also diese Synergieeffekte nutzen, die innerhalb dieses großen Vereins ja mit, glaube ich, 5000 Mitgliedern vorhanden sind. Wir sind als Fußballsparte sicherlich nicht größer als andere Vereine, die eben reine Fußballvereine sind. Ja, also auch der LSK ist bestimmt nicht kleiner, was die Fußballsparte betrifft, als
es gibt TV. Nur die Eintracht aus Lüneburg, die noch mehr Mitglieder hat als, ihr sagt, den zweitmeisten in Stadt und Landkreis. Okay. Also Eintracht Lüneburg hat die meisten und dann kommt ihr.
Auch daran sieht man ja, dass wir eigentlich da keine Einmalstellung haben, sondern wir müssen halt gucken, wo liegen unsere Potenziale. Und da kann ich nur immer wieder auf unser Projekt Aufholjagd hinweisen, das ja bewusst deshalb entstanden ist. Wo liegen unsere Potenziale? Was können wir machen? Und daraus ist dann eben auch die Idee entstanden, okay, wenn wir es schaffen wollen, auch konkurrenzfähig zu bleiben und uns zu unterscheiden von anderen Vereinen, dann muss diese sportliche Leitung, so wie ich das jetzt nenne, irgendwie mit Leben gefüllt werden. Dazu gehört es eben, dass Strukturen aufgebaut werden, die angepasst an unseren sportlichen Zielen dann auch für die Zukunft Bestand haben. Dazu gehört es dann auch, dass diese Schnittstelle zum JFV mit Leben gefüllt wird. Dazu gehört es aber auch, dass wir intern dafür sorgen, wir haben so viel Expertise im Verein, auch was Trainer betrifft. Achim Otte kommt dazu, hat die DFB-Elite-Jugendlizenz. Patrick Bende hat die DFB-Elite-Jugendlizenz, der ja bei uns, aber auch beim JFV Torwarttrainer ist.
Genau.
Ich habe die A-Lizenz und es gibt ja noch andere Kollegen im Verein, die qualifiziert sind. So, dieses Potenzial nutzen, um bestmöglich auch unsere Trainer auszubilden, um dann wieder den Übertrag zu schaffen, junge Spieler auszubilden, das soll halt das Ziel sein. Klar kriegst du das jetzt nicht im ersten Schritt hin. Das dauert eben auch, ne? Bis du auch Köpfe dafür begeistern kannst.
Ja, ja.
Aber das war eigentlich der Beweggrund. Und,
aber da ist es ja vielleicht, um mal kurz reinzugrätschen, vielleicht auch so, dass in diesem Jahr es mal nicht so eine hohe Fluktuation in der ersten Herren gibt, dass du nicht wieder 15 Neuzugänge hast und wieder 15 Abgänge oder 10. Also es hört sich ja eher so an, als ob das Gros der Spieler bleibt und du oder ihr, Achim und du, ihr nur gucken müsst, dass ihr punktuell ergänzt oder verbessert.
Genau.
Das ist ja schon mal ein Schritt, der in den letzten Jahren gar nicht möglich war, weil es immer wieder hohe Fluktuationen gab.
Ja, und das ist halt überragend, weil wir eben auch gesagt haben, wenn wir diesen Schritt machen, dann müssen wir auch genau hinschauen, wer wird die erste Herren im nächsten Jahr trainieren. Das muss jemand sein, der die Expertise mitbringt, der aber auch gleichzeitig Bock darauf hat, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ja. Und ich, also ganz ehrlich, mir fallen da nicht so viele ein. Nee. Und wenn Achim Otte nicht dazugehört, dann weiß ich nicht, wer sonst noch. Und eine positive Begleiterscheinung ist eben auch, dass sein Sohn Alessandro Otto als Co-Trainer, als spielender Co-Trainer, muss man ja sagen,
kennen wir ja noch vom LSK, überragender Fußballer,
genau, bei St. Pauli. Und wir halt mit Alessandro einfach auch einen jungen Nachwuchstrainer schaffen wollen. Wir wollen also Alessandro auch dabei unterstützen, diese Trainertätigkeit auszufüllen und ihm auch dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. Ne? Und vielleicht ist es ja dann, das weiß man auch nicht, in 2 Jahren der neue MTV-Trainer, also oder 3 Jahren. Es ist ja alles möglich, aber jetzt schon das richtig zu platzieren, um dann eben zu wissen, was wollen wir, wo wollen wir in 5 Jahren sein, das ist ja wichtig. Und auch das, ich komme wieder auf das Projekt Aufholjagd, auch das ist halt ein Bestandteil dieser Säulen. Wir wollen eben bis 2030, wollen wir unsere Strukturen und die Potenziale, die innerhalb des Projektes auch aufgesetzt sind, bis 2030 wollen wir das erreichen.
Und welche Liga soll es dann sein, 2030?
Nein, das ist total Liga unabhängig. Ich mache das jetzt auch schon eine Weile. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne die Oberliga. Niedersachsen, ich kenne die Landesliga. Also das wäre arrogant, jetzt von der Oberliga zu sprechen, in dem Wissen, dass die Oberliga nochmal eine komplett andere Spielklasse ist. Und ich glaube, jeder Verein hier in Lüneburg im Moment dieser Oberliga nicht gewachsen wäre.
Man sieht es ja mit Bornreihe. Also Bornreihe schafft es jetzt gerade so, an die Nicht-Abstiegsplätze ranzukommen, hat aber die ganze Zeit unten gestanden und hat das im Jahr davor, ja, also im letzten Jahr, eine überragende Landesliga gespielt, ne? Und
ja, genau. Und
schwierig.
Und deshalb glaube ich eben auch, dass für uns als MTV es im Moment viel, viel wichtiger ist, dieses Gemeinschaftsgefühl im Verein in den Vordergrund zu stellen. Also wirklich den Verein an sich in den Vordergrund zu stellen, bestmöglich auszubilden. Mhm. Dann haben wir unsere Einmalstellung. Das wollen wir auch.
Aber das ist ja mit JTV verknüpft.
Ja, und dann aber auch gleichzeitig gar nicht den Anspruch entwickeln, noch höher und noch höher, sondern mit dem zufrieden sein, was wir wirklich uns dann schaffen können. Und wenn es die Landesliga ist und eine gute Landesligamannschaft, ich glaube, das ist attraktiv, auch hier in der Region attraktiv, diese Derbys zu sehen. Naja, aber vorausgesetzt, also, man hat dann einige Lüneburger Mannschaften in der Landesliga, in der Oberliga wirst du es nicht haben. Nee,
das stimmt. Aber diese Saison ist eine sehr attraktive Saison, finde ich, genau, mit vier Landesligisten aus dem hiesigen
Raum. Ja, und wenn du es dann schaffst, den einen oder anderen noch so zu entwickeln in dieser Landesliga, dass er Nationalspieler wird oder zum LSK wechselt, dann glaube ich, haben wir alles richtig gemacht.
Das Thema Nationalspieler müssen wir vielleicht kurz aufklären, weil jeder jetzt denkt, es geht um die deutsche Nationalmannschaft. Um die geht es nicht, sondern es geht um Leon Pereira, der bis im letzten Jahr bei euch gespielt hat und jetzt Nationalspieler von Sri Lanka geworden ist, genau, und seine ersten Länderspiele gemacht hat. Und das macht euch alle stolz. Und das haben wir auch bei Instagram gepostet und ihr auch. Leon ist ja auch ein sehr menschlich, ein sehr cooler und hat es sehr verdient spielerisch immer ein Topmann. Jetzt hast du einen Nationalspieler trainiert mal, ne?
Das, ja, so ist es.
Ja, und guter Kicker, ja. Das mal nebenbei, genau.
Stichwort Nationalspieler. Michael, vielen Dank bis hierher für diese sehr interessanten Einblicke. Und wir haben gelernt, auch der Handball kann hervorragende Fußballtrainer hervorbringen, wenn auch in dem Fall unfreiwillig. Aber Stichwort Nationalspieler. Wir haben bei der Gesprächsreihe mit den Landesliga-Trainern auch am Schluss des Gespräches ein wenig über den Tellerrand, wie wir das nennen, hinausgeblickt und haben vorausgeschaut auf den Sommer, den Fußballsommer, bei dem es ja zu einer Fußballgroßereignis in Deutschland kommt, die Europameisterschaft. Und haben die Trainer so ein wenig nach ihrer Einschätzung gefragt. Nun hast du vielleicht gegenüber deinen drei Vorgängern einen kleinen Wettbewerbsvorteil dahingehend, dass du deine drei Vorgänger unter dem Eindruck der Länderspiele des vergangenen Jahres standen. Nun gab es im neuen Länderspieljahr 2024 gerade erst zwei Länderspiele, die nicht so unerfreulich waren, gegen Frankreich und die Niederlande. Michael, deine Einschätzung zur Europameisterschaft, was glaubst du, wo landet die deutsche Mannschaft? Und wenn die Frage noch nötig ist, wer wird Europameister?
Also ganz konkrete Platzierung?
Nein, du kannst auch gerne einfach eine allgemeinere Einschätzung geben.
Okay, dann mache ich trotzdem die ganz konkrete Platzierung. Ja. Auf 1 Frankreich, 2 England, 3 Deutschland. Und dahinter wird es dann wahrscheinlich irgendwie Portugal oder Spanien.
Das heißt, wir kommen bis ins Halbfinale?
Ja. Okay. Also ich glaube schon, dass die Qualität der deutschen Mannschaft, die ist ja zweifelsohne da. Ich glaube, da sind sich ja auch alle Experten, die man so im Fernsehen hört, sind sich ja da auch einig. Denen fehlt halt so dieser eine Funke, glaube ich. Einmal anzünden und dann funktioniert das auch. Das ist eine Heim-EM. Ja. Ich glaube, wenn das funktioniert, dann kann da auch was entstehen. Und ich traue denen wirklich, auch mit dem Julian Nagelsmann, tatsächlich so die Top 3 zu.
Aber es muss ein Funke überspringen, ne? Weil bislang ist der ja noch nicht so da im Land.
Ja, aber ich weiß nicht, wir waren ja auch alle euphorisch nach dem Frankreich-Spiel.
Ja,
und der eine Funke hat ja auch gereicht, um so euphorisch zu sein. Also warum soll das nicht funktionieren? Zwei gute Auftaktspiele und ich glaube, dann ist alles on Feuer und dann wird das auch funktionieren.
Naja, also zumindest hat man den Eindruck, dass die personellen Moves, die Julian Nagelsmann jetzt gemacht hat, mit Toni Kroos als erfahrenem Spieler, als Chef der Mannschaft wahrscheinlich, so wie es sich jetzt schon in den beiden Spielen dargestellt hat, aber auch zum Beispiel Maxi Mittelstädt wo er junge Leute noch geholt hat.
Und ja, aber einige, die haben jetzt ein, zwei gute Länderspiele gemacht. Also ich weiß nicht, ob man dann nicht die Mannschaft zu hoch lobt. Also ich meine, Tah und Rüdiger haben in der Defensive auch schon ganz schlechte Länderspiele gemacht. Und das kann auch bei der EM immer noch passieren. Ne?
Also das kann natürlich immer noch passieren, das ist richtig.
Also nur aber ich glaube, so eine Turnierform, Turnierform hat noch mal so wirklich die, seine eigenen Gesetze. Ja. Du hast halt keine Chance mehr, etwas gut zu machen. Also du hast nur diese 90 Minuten.
Ja.
Und da lohnt sich das doch immer, alles reinzuhauen. Also ich glaube schon, die Deutschen haben die notwendige Mentalität und auch die Durchschlagskraft, um das tatsächlich zu schaffen.
Und glaubt ihr, dass ihr dir das Land mitnehmen jetzt nochmal? Also weil du brauchst ja so eine Euphorie im Land, du brauchst eine Stimmung wie 2006 war es ja so, das war ja überragend.
Ich hatte davor auch nicht unbedingt so das Riesengefühl für diese WM.
Wenige Wochen vor der WM 2006 ein Länderspiel in Florenz. Das ging meines Wissens 1-4, verloren gegen Italien, da gab es richtig auf dem Popo. Und da stand Jürgen Klinsmann eigentlich schon
auch fast vorm
am Abgrund und wäre eigentlich schon einen Schritt weiter gewesen. Und man hat dann an ihm festgehalten und danach wurde es sukzessive besser. Und mit dem Sieg im Auftaktspiel gegen Costa Rica war auf einmal eine Euphorie da, die man, von der wir alle wissen, wie es gelaufen ist, an die wir uns auch gerne erinnern.
Ja.
Und vielleicht mit einer ähnlichen Leistung gegen Schottland, vielleicht passiert dann am Ende genau das, was damals passiert ist. Damals hat es uns auch bis ins Halbfinale getragen, bis zur 118. Minute. Ich war damals in Dortmund und das war dann der Knockout. Aber trotzdem war es eine damals tolle WM. Vielleicht erleben wir das. Michael, vielen Dank für deine Einschätzung.
Aber stopp, warte, wenn wir jetzt schon einen Handball-Experten haben, wir haben ja auch noch die Olympischen Spiele in Paris in diesem Jahr, wo sich die Männer-Nationalmannschaft, die Frauen sind erst in dieser Woche dran, aber die Männer haben sich ja schon qualifiziert und Michael, du wirst ja auch beim Handball jetzt Ahnung haben, denke ich mal. Was ist denn da deine Einschätzung? Was glaubst du, kann Alfred Gislason mit seiner Nationalmannschaft bei dem Olympiaturnier in Paris schaffen?
Also das sind ja auch ist ja auch eine relativ junge Truppe.
Ja,
das muss man ja schon sagen.
Richtig jung, ja.
Ich finde schon, dass da noch ein Stück fehlt, ganz oben zu sein, weil so diese erfahrenen Spieler, auch Christian Schwarzer, also das ist so für mich immer so der Prototyp eines Kreisläufers gewesen. Oder auch Henning Fritz
Der Torwart.
Tor.
Genau.
So diese Erfahrung und diese Typen, die sehe ich im Moment so auf der Platte nicht.
Ja, aber bei Wolf jetzt so als Henning Fritz, wenn du von Torwart sprichst.
Ist sicherlich ein guter Ersatz, aber Henning Fritz hatte doch nochmal eine andere Aura, genau. Gibt es im Übrigen auch einen guten Podcast mit ihm.
Ja, das denke ich auch.
Das hört man dann auch, wenn er spricht.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, also dass so Platz 4 bis 8, das wäre so realistisch für die Deutschen.
Ja, so an Dänemark oder Frankreich, Schweden kommst du dann
nicht. Ja, an Kroatien offenbar im Moment auch nicht.
Ja, aber das ist halt auch so eine hohe individuelle Qualität auf den einzelnen Positionen auch. Also das wird schon schwer. Und das hat man ja auch in den Vergleichen dann gesehen, auch wenn es eng war. Aber am Ende war es dann eben doch noch dieser eine Tick, der...
Naja, gegen Dänemark waren sie ja nah dran, so ne? Eine super Halbzeit. Ja, und aber auch eine Mannschaft mit Zukunft, glaube ich. Das,
total. Und ich, also auch der Handball, im Handball hat sich ja auch enorm viel verändert. Ja. Wenn man nach Potsdam guckt, VfL Potsdam dort macht, also als Farmteam von den Reinickendorfer Füchsen, kann man ja schon fast sagen. Im Übrigen, der Oranienburger HC, das ist ja mein Verein, genau das Gleiche. Also das ist auch ich will es nicht sagen Ableger, aber wo eben auch viele junge Spieler von den Reinickendorfer Füchsen aus der A-Jugend ihre erste Herrenzeit verbringen. Ist ja eben auch dritte Liga. Also Oranienburg gehört eben auch mit zu den Top, ich sag mal, 6 Mannschaften in der dritten Liga.
Potsdam steigt ja sogar jetzt auf.
Potsdam wird aufsteigen, Liga, ne? genau. Da muss man schon sagen, alles, was der Typ macht, ist halt einfach erfolgreich gewesen. Ja. Ne? Da traut man ihm so auch nicht zu. Nee. Wenn du von einem Handballer sprichst, denkst du an 2 Meter Größe und an 2 Meter Breite.
Und da ist nur der bunte Pulli bei 1,40.
Aber das ist schon enorm. Ne? Also daran sieht man eben auch, dass das dass viel davon abhängig ist, wie du es inhaltlich schaffst, ja, auch Menschen mitzunehmen und wie empathisch du halt dann auch sein kannst, um erfolgreich zu sein. Also das muss man schon
hängt
sagen.
Auch von den Köpfen ab, definitiv. Ja, ja, wir merken schon, Sobi, wir müssen noch mal Micha einladen für den nächsten Podcast.
Den Handball, nur um Handball-Podcast machen wir auch mit Michael,
genau.
Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, glaube ich, und sehr spannend.
Also wir hätten noch Stunden weiterreden können. Micha, war mir eine große Freude, dass du hier warst. Und
vielen Dank für deinen Besuch und für deine spannenden Einsichten in deine Fußballvita, deine Vita generell. Und ja, euch toi toi toi.
Ihr müsst nur so weitermachen wie jetzt am Wochenende. Dieses 3-0 war wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel von euch und hat richtig Spaß gemacht, euch zuzugucken. Und ich kann nur allen Leuten empfehlen, guckt euch die Heimspiele von MTV Treubund im Moment an. Es ist toller Fußball, der dazu ist.
Danke, Uli. Danke.
Wir bedanken uns natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und bei Sascha Schulz, unserem Producer. Wir sind dann in 2 Wochen wieder da, beziehungsweise der nächste Podcast.
Ja.
Nächster Podcast soll dann am 24. April erscheinen. Ja, bis dahin.
Ja, und diesmal ohne Gast, ne? Also nur wir beiden. Das heißt, wir reden.
Ob wir das hinkriegen,
Uli? Ob wir das hinkriegen. Jetzt haben wir 4
Fachleute gehabt. Müssen wir uns nochmal in Klausur gehen und überlegen.
Vielleicht kommen wir dann mal zu Wort. Wäre auch ganz schön. Nein. Ich rede immer zu viel, Micha. Also
Er redet immer zu viel. Also freut euch nicht nur über diesen Podcast, sondern freut euch auch auf den nächsten. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer. Schaut Sport, macht Sport und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.